Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Willkommen zu einer weiteren historischen Sonderfolge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Ich war für euch auf der 85. Deutschen Studentenhistorikertagung unterwegs. Eine der wichtigsten Veranstaltungen zur Erforschung unserer studentischen Geschichte. Ausgerichtet wurde sie vom Arbeitskreis der Studentenhistoriker in Kooperation mit der CV-Akademie, dem Konvent Deutscher Akademikerverbände und der Gemeinschaft für deutsche Studentengeschichte. Von dort haben wir bereits die Episode mit Dr. Eike Alexander von Bötticher über Werner Bergengrün ausgestrahlt. Der Vorsitzende des Arbeitskreises, Dr. Sebastian Siegler, vielen Hörerinnen und Hörer bereits aus früheren Folgen vertraut, hat uns erneut die Möglichkeit gegeben, einen der Vorträge der Tagung exklusiv für Laberlümmel der Corpo-Talk aufzuzeichnen und hier auszustrahlen. In dieser Episode widmen wir uns dem außergewöhnlich spannenden Forschungsergebnissen von Andreas Walter Schmitz, der die Geschichte der studentischen Verbindungen an den militärärztlichen Bildungseinrichtungen im Kaiserreich untersucht und zugleich die Brücke in die Gegenwart schlägt. Schmitz ist aktiver Offizier, alter Herr der Burschenschaft Franconia Münster und lehrt unter anderem Militärgeschichte bei der Bundeswehr. Sein Blick vereint historische Präzision, persönliche Erfahrung und den besonderen Zugang eines Insiders, der das Thema sowohl wissenschaftlich als auch praktisch durchdringt. Freut euch auf eine eindrucksvolle Reise durch Tradition, Militärgeschichte und die Entwicklung eines oft übersehenen, aber wichtigen Teils der Kooperationslandschaft. Hier ist für euch Andreas Walter Schmitz.
Danke. Ja, ganz kurze Vorstellung. Namen Andreas Schmitz können Sie lesen. Ich bin als aktiver Offizier bei der Bundeswehr und als Truppenfachlehrer für Militärgeschichte an der Sanitätsakademie der Bundeswehr eingesetzt. Und damit bin ich im Grunde auch schon beim Thema. Denn nach Jahrzehnten kooperationsstudentischer Pause habe ich dort im Jahre 2023 im Archiv plötzlich ein paar Couleurbänder gefunden, ein paar Couleurartikel gefunden und stellte fest, es gab Verbindungen an den militärärztlichen Bildungseinrichtungen im Kaiserreich. Und da bin ich neugierig geworden und habe nachgeforscht. Und herauszukommen ist zum einen ein Interesse an diesen Verbindungen und gleichzeitig das Forschen im Internet. Ich traf plötzlich auf die Seite Studentenhistoriker. Ich sah die Tagung in Heidelberg und sagte, verdammt, da wäre ich gerne dabei gewesen. Na, ich habe Herrn Siegler angeschrieben und schwuppdiwupp war ich nicht auf der Gästeliste, sondern auf der Referentenliste. Gut.
Feuerzangenbowle, Klassiker, legendär. Aber dieses Jahr wird's besser. Denn statt billigen Grog gibt's JJs Manöverschluck. Dominikanische Republik, Venezuela und Porto. Feinster Rum mit einem Hauch Portwein. Fruchtig, rund, stark. Genau wie die Runde ums Feuer. Also Zuckerhut an, Rum ins Glas und auf die schöne alte Zeit. JJs Manöverschluck, der offizielle Begleiter für Feuerzangenbowle mit Stil. Jetzt online bestellen. Alle Infos in den Shownotes.
Ja, sehr geehrte Damen, meine Herren, zunächst vielen Dank, dass ich hier sein darf und eben dann bei meinem Debüt gleich mit einem Vortrag beginnen darf. Ich werde heute sprechen über Verbindungen, die sich ab den 1860er Jahren an den militärärztlichen Bildungseinrichten in Preußen und im Deutschen Kaiserreich gegründet haben. Die 1795 gegründete Pépinière, ab 1811 Medizinisch-Chirurgische Akademie für das Militär, ab 1818 Medizinisch-Chirurgisches Friedrich-Wilhelms-Institut, das sich ab 1895 schließlich Kaiser-Wilhelms-Akademie nennen durfte, und die Militär-Rossarzt-Schule, die schließlich zur Militär-Veterinär-Akademie wurde, waren die militärischen Ausbildungseinrichtungen des preußisch-deutschen Militärärzte- und Veterinärwesens. Und, kleiner Einschub, durchaus von der heutigen Sanitätsakademie als Nachfolgeorganisation wohlwollend als Vorläufer akzeptiert. Traditionsdebatte hin oder her. An diesen beiden Bildungseinrichtungen hatten sich 6 Verbindungen gegründet, die sich in der letzten kooperativen Entwicklungsstufe vor dem Ersten Weltkrieg sämtlichst als Korps etabliert hatten. Das preußische Kriegsministerium hatte sich lange gegen die kooperative Organisation ihrer Eleven, die sie nicht als Studenten, sondern als Militärschüler betrachtete, gewehrt. als die politisch-militärische Führung schließlich dem Druck nachgab, was nicht zuletzt auch der zunehmenden Akademisierung der militärärztlichen Ausbildung geschuldet war, sollten es dann aber bitte Korps sein. Immerhin war auch der Kaiser Korpsstudent. Es handelt sich um die Korps Franconia und Svevo Borussia, sowie das letzte Gründung der Saxonia an der Kaiser-Wilhelms-Akademie und der Korps Cimbria, Arminia und Obotritia an der Militärveterinärakademie. Ich werde die Geschichte dieser sechs Verbindungen nachzeichnen. Vier werde ich kursorisch behandeln, zwei beispielhaft ausführlicher. Diese zwei zeichnen sich durch zwei Besonderheiten aus. Zum einen ist die Quellenlage für beide Bünde minimal, besser als für die vier anderen. Zum anderen aber sind diese beiden Bünde als einzige heute noch aktiv und mit Namen, Wappen und Farben existent. Die große Besonderheit aber aller dieser Bünder ist ihre Anbindung an das Militär. Die Tatsache, dass sie an militärischen Einrichtungen angeschlagen waren und damit der Jurisdiktion und der Kommandogewalt der preußisch-deutschen Armee unterstanden. Das hatte zunächst nach, später aber auch gravierende Vorteile, wie sich später zeigen wird. Das bedeutet aber auch, dass ich zunächst die Entwicklung des militärischen Sanitätswesens mindestens skizzieren muss, um das Umfeld darzustellen, in dem sich unsere Verbindungen bewegten. Ich werde mich dabei an der Entwicklung in Preußen und dann im Deutschen Reich auch konzentrieren. Nicht, weil die Entwicklung in Preußen so besonders vorbildhaft gewesen wäre. Der Ehrlichkeit halber muss man sogar zugeben, dass im Fall des militärischen Sanitätswesens die Königreiche Bayern und Sachsen der Entwicklung in Preußen immer eine Nasenlänge voraus waren. Trotzdem war Preußen als der größte Bundesstaat im Deutschen Reich unzweifelhaft der Taktgeber der Entwicklung im militärischen Bereich des jungen deutschen Nationalstaates. Die schon erwähnte Quellenlage ist zu diesem Thema breit und dünn zugleich. Breit, weil alle Bünde gut zu greifen sind. Die einschlägigen Handbücher der Verbände, Handbücher des Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg des Kösener Korpsstudenten, die Handbücher für den deutschen Burschenschafter und das Landmannschafterhandbuch listen alle sechs Verbindungen mit einem kurzen Abriss ihrer Geschichte auf. Immer mit Farben, Couleur, oftmals mit Zirkel. Nimmt man noch die modernen Handbücher von Hans-Georg Balder und Paul-Gerhard Gladen zu Burschenschaften, Kösener und Weinheimer Korps und zu den Landsmannschaften und Turnerschaften im Coburger Konvent hinzu, ergibt sich ein ziemlich vollständiges Bild des Kooperationswesens an den militärmedizinischen Einrichtungen des Kaiserreichs. Das Thema ließ sich sogar mühelos erweitern. Haben doch nicht nur die sechs an den beiden Einrichtungen angeschlagenen Verbindungen unter den soldatischen Studenten gekeilt, sondern auch andere Verbindungen, vornehmlich die der Friedrich-Wilhelms-Universität und der Technischen Universität Berlin. Für diese stellten die ihr gesamtes Studium in Berlin verbringenden Studenten von KWA und MVA ein wichtiges Keilreservoir dar. Die meisten Studenten kamen erst zur Beendigung ihres Studiums nach Berlin, die kooperierten also als Inaktive, mit wenig Neigung, sich nochmals in einer Verbindung übermäßig vom Studium ablenken zu lassen. Nicht so die Studenten der militärischen Bildungseinrichtungen. Dünn ist die Quellenlage, aber sobald man in die Tiefe, unter die Oberfläche einer kurzen Bundesgeschichte vorstoßen möchte, und ganz undurchdringlich erscheint sie, wenn es um personelle Daten geht. Wer war wer in welcher Verbindung? Wer war wo und mit welchem Einfluss im militärischen Sanitäts- und Veterinärwesen des Kaiserlichen Reichsheeres, der Reichswehr und der Wehrmacht? Dass der Inspekteur des Wehrmachtssanitätswesens, Generaloberstabsarzt Prof. Dr. Siegfried Handloser, Berliner Franke war, stellt nur die Spitze des Eisberges kooperativen Einflusses im Sanitätswesen dar. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Paul-Gerhard Gladen 2007 den einzigen mir bekannten Artikel ausschließlich über die Bünde an KWA und MVA veröffentlicht hat. Im Jahrbuch des Vereins für korpsstudentische Geschichtsforschung, Einst und Jetzt, Nummer 51, hat er auf ganzen 6 Seiten die Geschichte des SC an der Kaiser-Wilhelms-Akademie in Berlin dargestellt. In den letzten 5 Zeilen dieses Artikels werden die drei Verbindungen der MVA erwähnt. Kurzum, ohne Zugang zu den Archiven der Bünde oder deren Deposita in den staatlichen Archiven ist hier einerseits kein Weiterkommen, andererseits noch viel zu erforschen. Dass ich mich trotzdem hier vor Sie wage, liegt vor allem daran, dass mir 2 Bundeschroniken vorliegen, die so nicht oder zumindest nur schwer zugänglich sind. Es handelt sich um die Chronik des Korps Svevo Borussia Berlin et Hamburg, erschienen 1968 zum 100-jährigen Stiftungsfest, einem aufwendig gebundenen Schreibmaschinenmanuskript, das im Archiv der Sanitätsakademie der Bundeswehr vorliegt, und um die Chronik der Berliner Burschenschaft Obotritia, die mir in aufwendiger Handarbeit vom Vorsitzenden des Bundesalter Obotriten als Scan fast vollständig zur Verfügung gestellt wurde. das Mitgliederverzeichnis hat er ausgeklammert, er hielt es für zu brisant, um es mir zur Verfügung zu stellen. Das Buch ist von 1958.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Zwischenzeitlich konnte ich dieses Buch nach langem Suchen zusätzlich antiquarisch aber erwerben. Soweit sei das Thema dieses Vortrages umrissen und die Quellenlage beschrieben. Das militärische Sanitätswesen entwickelte sich parallel zur Entwicklung des medizinischen Erkenntnisfortschrittes, vor allem im 19. Jahrhundert. In den Jahrhunderten zuvor war die medizinische, die human- wie die veterinärmedizinische Versorgung vor allem eine handwerkliche Tätigkeit. Die chirurgische Versorgung, im Schwerpunkt ging es um Amputationen, besorgte der Barbier. Aus dem Bartscherer wurde der Feldscher. Ganz ähnlich bei der Veterinärmedizin. Die Versorgung des Pferdes betrieb der Hufschmied, beim Militär Fahnen- oder Kurschmied genannt. Ist der Huf gesund, ist bekanntlich auch das Pferd gesund. Im Status waren beide im Unteroffizierkorps verortet. Daneben gab es den Feldmedikus. Der war medizinisch gebildet, hatte im besten Fall studiert, stand sozial auf höherer Stufe und war für die inneren Organe, die Körpersäfte, zuständig. Aderlässe galten als probates Mittel. Ansonsten war sein Aufgabenfeld vor allem die Seuchenbekämpfung ein beständiges Problem der stehenden Heere der frühen Neuzeit. Mit der Aufstellung der stehenden Heere erhielt das Feldsanitätswesen eine immer größer werdende Bedeutung. Unter dem brandenburgischen Kurfürsten Georg Wilhelm, Regierungszeit 1619 bis 1640, und Friedrich Wilhelm, dem großen Kurfürsten, 1640 bis 1688, wurden Feldschere auf Kompanie- und Regimentsebene etabliert, auf Korps- und Garnisonsebene sogar ein studierter Medikus eingesetzt. Mit unermüdlichem, aber zu seiner Zeit noch vergeblichem Einsatz setzte sich der brandenburgische Leibarzt Dr. Janus Abraham von Gehemer für die Beseitigung der Missstände im Militärsanitätswesen ein. Sein Hauptaugenmerk lag auf der Hebung der staatlichen Ausbildung und damit der Qualifikation der Feldschere. Ziel war schon für Gehemer die Vereinigung von Chirurgie und Medizin, von Feldscher und Medici. Ich möchte hier nicht übermäßig eine Geschichte der Medizin abgleiten, nur so viel sei gesagt, eine wachsende Zahl von Feldchirurgen, Oberchirurgen, Generalchirurgen der preußischen Kurfürsten und späteren Könige bemühten sich um eine bessere Ausbildung und Ausstattung des Militärsanitätswesens. Ungenügende finanzielle Mittel, fehlende organisatorische Verstetigung und zu geringe materielle Ausstattung verhinderten allerdings im 18. Jahrhundert substanzielle Verbesserungen. Trotzdem gab es Fortschritte. Der Ausbildungsstand der Militärärzte wurde langsam, aber kontinuierlich verbessert. Ein entscheidender Einschnitt war die Entdeckung des Blutkreislaufes durch den englischen Arzt William Harvey und seine 1628 erschienene Publikation On the Motion of the Heart and Blood in Animals. In Preußen hat vor allem Ernst Konrad Holzendorf seit 1716 erster Generalchirurg Wegweisendes bewirkt. 1713 entstand unter seiner Ägide das Theatrum Anatomicum, eine erste zentrale Ausbildungsstätte für Militärärzte. 1724 folgte das Collegio Medico Chirurgicum und 1726 entstand aus dem 1710 gegründeten Pesthaus das spätere Ausbildungskrankenhaus Charité. Als erste Ausbildungsstätte für Militärärzte wurde am Collegio Medico Chirurgicum Mathematik, Botanik, Chemie, Physik, Anatomie, Physiologie, Pathologie, Therapie und Chirurgie gelehrt. Im Siebenjährigen Krieg unterstand das Sanitätswesen der preußischen Armee dem Leibarzt Friedrich des Großen, dem leitenden Arzt der Armee, Christian Andreas Cotenius. Er kämpfte wie andere gegen die weit verbreitete Amputierfreudigkeit der Feldschere. Das Amputieren machte den Verwundeten transportfähig. Die Ruhigstellung verletzter Glieder für den Transport war schwierig. Trotz der Anstrengungen blieb das Ansehen der Militärärzte gering und das Sanitätswesen chronisch unterversorgt. Erst unter Friedrich Wilhelm II. Gelang der Durchbruch. 1795 gelang es dem neuen Generalchirurg der Armee, Johann Görke, den König davon zu überzeugen, dass die Ausbildung eines professionellen Sanitätskorps Priorität haben und durch eine solide Finanzierung verstetigt werden müsse. Am 2. August 1795 wurde die Pépinière, eine Pflanzschule für Militärärzte, gegründet. Hier wurden angehende Ärzte in einer vorbereitenden Ausbildung zum Abitur geführt und danach in der fachwissenschaftlichen Ausbildung an Collegio Medico Chirurgicum und am Theatrum Anatomicum begleitet. Görkes größtes Verdienst ist diese Reorganisation der militärischen Ausbildung und die dauerhafte Etablierung einer dazugehörigen Ausbildungsstätte. Trotzdem zeigte sich das Sanitätswesen der preußischen Armee in den napoleonischen Kriegen mit seinem Massenanfall von Verwundeten in einem bis dahin unbekannten Ausmaße heillos überfordert. Die Reorganisation der ärztlichen Ausbildung wurde in den folgenden Jahren fortgesetzt und die Ausbildung weiter professionalisiert. 1809 wurde die Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin gegründet und das Collegio Medico Chirurgicum aufgelöst. Der Lehrbetrieb wurde an der Universität erstmals 1810 und in der Pépinière erneut 1811 aufgenommen, nachdem der Lehrbetrieb nach der preußischen Niederlage in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt und der nachfolgenden französischen Besetzung Berlins zum Erliegen gekommen war. Den Lehrkörper der Pépinière stellte nunmehr das Personal der medizinischen Fakultät der neuen Universität. 1818 wurde die Pépinière beziehungsweise das Medizinisch-Chirurgische Akademie für das Militär, schließlich, wie erwähnt, zum Medizinisch-Chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut. 1825 schrieb das Reglement ein Staatsexamen für Ärzte vor, 1852 entfielen die alten handwerklichen Chirurgenschulen endgültig. Die Zöglinge des Friedrich-Wilhelms-Instituts waren nunmehr den Medizinstudenten der Berliner Universität gleichgestellt. Die Verbindung von Medizin und Chirurgie war endlich geglückt. In den deutschen Einigungskriegen 1864-66 und vor allem im deutsch-französischen Krieg 1870-71 hat sich das Sanitätswesen in den deutschen Heeren bewährt. 1873 erhielten die Militärärzte in Preußen den verdienten Lohn. In der Verordnung über die Organisation des Sanitätskorps vom 6. Februar 1873 hieß es, Zitat, das Sanitätsoffizierkorps steht in Anbetracht seiner Rechte und Pflichten neben dem Offizierkorps der Armee bzw. der Marine. Zitat Ende. Aus Feldscheren waren endgültig Sanitätsoffiziere geworden. Damit verbunden war ein enormer Gewinn an Sozialprestige in Armee und Gesellschaft. Die Militärmedizin machte weiter rasante Fortschritte in allen Bereichen, in Chirurgie, innerer Medizin, Tropenmedizin, aber auch beim Krankentransport. Die Friedenslazarettorganisation wurde reorganisiert, die antiseptische Wundbehandlung und das antiseptische Verbandsbäckchen eingeführt und schließlich 1896, ein Vierteljahr nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen, die erste Röntgenabteilung der Armee an der nunmehrigen Kaiser-Wilhelms-Akademie eingerichtet. Die Entwicklung des veterinärmedizinischen Personals und ihrer Ausbildungseinrichtungen verliefen ähnlich wie bei ihren humanmedizinischen Kollegen, wenn auch mit einigem Zeitversatz. Nur in Bezug auf die Gründung einer Schule waren die Pferdemediziner den Humanmedizinern sogar einige wenige Jahre voraus. Bereits 1790 wurde die Tierarzneischule in Berlin gegründet. Zitat, weil der Schaden, der aus Mangel an Ross- und Viehärzten entstanden, für das Land und für die Kavallerie von den allertraurigsten Folgen sei, Zitat Ende, hat Friedrich Wilhelm II. Die Finanzierung einer École Veterinaire beschlossen. Hier sollten in erster Linie Fahnenschmiede für die Armee und Rossärzte für die königlichen Marställe ausgebildet werden. Die Tierarzneischule war also in den ersten Jahren ihres Bestehens weitestgehend eine rein militärische Ausbildungseinrichtung. Die Aufgabenstellung der Tierarzneischule wurde in den nachfolgenden Jahren zunehmend ausgebaut, hin zu einer wissenschaftlichen Forschungs- und Ausbildungseinrichtung. Das Militär, was auch weiterhin einen großen Wert auf die praktische Ausbildung ihrer zukünftigen Kursschmiede als Beschlagschmiede und eben nicht als wissenschaftliche Tierärzte legte, fasste diese zwecks Vereinheitlichung der Ausbildung und Durchsetzung einer militärischen Ordnung 1849 in einer eigenen Lehranstalt, dem Militärkursschmieds-Eleven-Institut, zusammen und kommandierte diese Militärkursschmiede-Eleven dann im Rahmen der Ausbildung an die Tierarzneischule. 1864 wurde die bisherigen Kursschmiede offiziell zu Unterrossärzten, aus dem Militärkursschmieds-Eleven-Institut die Militär-Rossarztschule. Auch die Veterinärmedizin machte Fortschritte, entwickelte sich weiter. 1887 wurde aus der Tierarzneischule die Tierärztliche Hochschule. Diese wurde schließlich 1934 erst zur Veterinärärztlichen Fakultät der Friedrich-Wilhelms- bzw. Humboldt-Universität und 1992 zur Veterinärärztlichen Fakultät der Freien Universität Berlin. 1903 wurde das Maturitätsprinzip für Veterinäre durchgesetzt. Nur noch Abiturienten durften ein Studium der Veterinärmedizin antreten. Das wirkte sich auch im Militär aus. Aus dem Rossarzt wurde nunmehr offiziell der Veterinär und ein Militärbeamter im Offizierrang. 1910 erhielt die Militär-Rossarztschule das Promotionsrecht und durfte sich Militär-Veterinär-Akademie nennen. So konnten aus Militärbeamten richtige Offiziere werden. Durch allerhöchste Kabinettsorder seiner Majestät des Kaisers wurde am 29. April 1910 das Veterinäroffizierkorps errichtet. Der soziale Aufstieg war also auch hier geglückt. Soweit zum militärischen beruflichen Umfeld, in dem sich unsere nun näher zu betrachtenden Kooperationen bewegten. Schon früh regte sich kooperationsfindendes Leben an den militärärztlichen Bildungseinrichtungen. Allein die militärische Führung sah das nicht gern, befürchtete man doch eine Lockerung der militärischen Disziplin. Die Anfänge waren noch denkbar harmlos. Eine kooperative Gründung war zunächst nicht gedacht. Von der Stiftung einer Verbindung ganz zu schweigen. Zunächst waren es anlassgebundene Zwecke, die einen organisatorischen Rahmen erforderten. Erste Anfänge finden wir so ab 1860 am Medizinisch-Chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut in der sogenannten Mittwochsgesellschaft. In der Mittwochsgesellschaft fanden sich die Organisatoren der Weihnachtsfeier der Pfeifhähne zusammen. Später organisierte derselbe Kreis auch die Fastnachtfeier. Die Geschichte des Corps Vivo Borussia beschreibt Entstehung und Bedeutung des Begriffs Pfeifhahn wie folgt. Zitat, der Name Pfeifhahn ist aus der Verballhornung des französischen Wortes Pépin, der Zögling, der Sprössling, der junge Pipan entstanden. Die Pépinière ist also die Pflanzschule, die Anstalt, die geeignete Menschen für einen bestimmten Beruf ausbildet. Hier für den militärärztlichen Dienst. Als Pfeifhahn wird einerseits die Anstalt selbst bezeichnet, aber auch der Insasse, der Zögling, so genannt. Zitat Ende. Kurz Zeit darauf, im Mai 1861, taten sich die sangesliebenden Mitglieder der Mittwochsgesellschaft, wie es weiter heißt, zu einer engeren Verbindung zusammen. Es entstand die militärärztliche Stimmritze, wie die Geschichte des Corps Vivo Borussia weiter ausführt. Hierin, in diesen beiden losen Vereinigungen, haben wir die Ursprünge der beiden Corps, Vivo Borussia und Franconia, zu sehen. Übrigens eine Doppelmitgliedschaft zu dieser Zeit durchaus üblich, nicht selten. Man konnte eben eine Weihnachtsfeier organisieren und den Gesang lieben und pflegen. Die erste wirklich große Feier dieser beiden Vereinigungen war die Veranstaltung zum 50. Stiftungsfest der Akademie am 2. August 1861. Die Mittwochsgesellschaft organisierte, die Stimmritze begleitete die Festivität musikalisch. Eigens für dieses Ereignis wurde eine Dekorationsfahne, wie es hieß, in den Farben der Akademie, rot, weiß, rot, angeschafft und beim Fackelzug mitgeführt. Die Begeisterung für Mittwochsgesellschaft erlahmte im Laufe des Jahres 1863, vermutlich nicht zuletzt, weil die Akademieleitung den neuen Statuten ihre Zustimmung verweigert hatte. Im November 1863 löste sie sich auf und schlummerte bis 1866. In diesem Jahr gründete sie sich als Sonnabendsgesellschaft neu. In ihren ältesten erhaltenen Statuten heißt es, Zitat, Zweck des Vereins ist, einen rein geselligen, auf den Prinzipien wahrer Kollegialität und Freundschaft beruhenden Verkehr der Mitglieder der militärärztlichen Bildungsanstalten sowie für die Dauer des Studiums als auch für die Folgezeit anzubahnen und zu pflegen. Zitat Ende. Am 21. Juli 1868 wird die Sonnabendsgesellschaft mit neuen Statuten offiziell mit neuem Namen als Verein der Studierenden der militärärztlichen Bildungseinrichtungen gestiftet. Als Stiftungsdatum des Corps Vivo Borussia wird aus unerfindlichen Gründen allerdings, unerfindlich auch für den Verfasser der Chorgeschichte, der 21. Juni, Juno 1868 gefeiert. Der Weg zur Kooperation zumindest war beschritten. Seit den 1870er Jahren strebten beide Vereine nach richtigen Namen. Die Stimmritze strebte Federico Velmina an, der Verein wollte sich Vivo Borussia nennen. Die Vivo Borussia hatte den neuen Namen seit den 1870er Jahren vor allem damit begründet, Zitat, weil seit dem Erscheinen der ersten Schwaben auf dem Pfeifhahn ausnahmslos alle Württemberger bei uns aktiv geworden sind. Wodurch das gemütliche, derbe, biedere, süddeutsche Element wohltuend sich mit dem norddeutschen Wesen mischte und dem Verein seinen eigenartigen Charakter gab. Zitat Ende. Im Wintersemester 1897-98, nach Verbot, Suspension, Neukonstituierung und Neubeantragung wurde das Ziel erreicht. Statuten und Namen blieben zunächst, Namen wurden anlässlich des Geburtstags seiner Majestät bewilligt. Die Farben beider Vereine blieben rot, weiß, rot. Beide Bünde hatten sich 1896 zum MCC, zum Militärchargiertenkonvent, zusammengeschlossen. Unbedingte Satisfaktion wurde auf Säbel gegeben. Bestimmungsmansuren wurden als Waffenbeleger bei den Bünden des Berliner Seniorenkonvents gefochten. Diese stetige Bedeutungszunahme führte dann aber auch zu Konflikten mit dem Berliner SC. Der BSC beansprucht in einem Fall, das war 1902, die Jurisdiktion über Mitglied der Federico Velmina, was vom MCC natürlich abgelehnt wurde. Eine gütliche Einigung wurde wiederum vom BSC brüsk abgewiesen. Gegenseitige Waffenverrufe auf 12 Monate folgten. Schließlich war eine Forderung des MCC an den BSC über 15 schwere Säbelpartien anhängig. Letztendlich behauptete sich der MCC mit neuem Selbstbewusstsein, als das eingesetzte Ehrengericht erkannte, dass, Zitat, letzterer Herr, also der Federico Wilhelmia, sich korrekt und kommandomäßig benommen habe. Zitat Ende. In der Folgezeit wurde ab 1903 eigene Waffen angeschafft. Bis zur Inaktivierung musste jeder Angehörige der Svevo Borussia fortan zwei genügende Schlägermensuren gefochten haben. Ebenfalls 1903 emanzipierte sich die beiden Bünde durch die Annahme eigener Farben. Die Federico Wilhelmia, ab 1907 Franconia, behielt die Akademiefarben Rot-Weiß-Rot und trug dazu rote Tellermützen im Berliner Format. Die Svevo Borussia wählte schwarze Mützen, ebenfalls im Berliner Format, und als neue Farben Rot-Schwarz-Weiß. Man darf vermuten, dass sich hier die württembergische Heimat vieler Schwaben-Preußen mit den württembergischen Farben Rot und Schwarz durchsetzte und diese mit dem Weiß-Schwarz-Preußens verbunden wurden. In den Folgejahren kam innerhalb der beiden Bünde und dann innerhalb des MCC die Diskussion um die kooperative Verortung beider Bünde auf. Bei der Svevo Borussia war man der Überzeugung, dass allein die Bezeichnung als Korps das Wesen der beiden Bünde richtig beschreiben könne und man sich darum zum Korps erklären müsse. Die Gegner dieser Umbenennung, vor allem in der Federico Wilhelmia Franconia, führten hingegen an, dass aufgrund der Zugehörigkeit zum Militär und der militärärztlichen Bildungseinrichtung ein Anschluss an den HKSCV, den Hohenkösener Seniorenkonventsverband, nicht möglich sei. 1907 war es aber dann doch soweit. Die beiden Vereinigungen an der Kaiser-Wilhelms-Akademie nannten sich fortan Korps Svevo Borussia und Korps Franconia. Der MCC wurde zum Seniorenkonvent an der KWA.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Der aus den genannten Gründen nicht erfolgte Anschluss an den HKSCV führte dazu, dass zwei Verbindungen sämtliche Bestimmungspensionen untereinander abdecken mussten. Vor allem benötigte man aber einen Unparteiischen. Beide Bünde taten sich daher zusammen und beschlossen die Stiftung eines dritten Korps im SC an der KWA. Am 18. Oktober 1907 wurde durch jeweils 9 Mitglieder der Franconia und der Svevo Borussia das Korps Saxonia gegründet bzw. aufgetan, gestiftet. 62 alte Herren der Svevo Borussia und eine vergleichbare Anzahl alter Herren der Franconia traten der Saxonia als alte Herren bei. Als Farben wählte das neue Korps Grün, Weiß, Rot. Dazu grüne Mützen im Berliner Format. Eine ganz ähnliche, aber zeitversetzte Entwicklung nahm die Verbindung an der Militär-Rossarzt-Schule. Hier wurde am 28. November 1870 von 9 Eleven der MRS eine Verbindung mit dem Namen Zymeria gegründet. Als Farben wählte man Grün, Silber, Rot. Zweck der Verbindung sollte sein, ganz ähnlich wie zuvor am Friedrich-Wilhelms-Institut, Zitat, die Pflege des Gesanges und der freundschaftlichen Beziehungen untereinander. Zitat Ende. 1886 erfolgte die Gründung zweier weiterer Verbindungen an der Militär-Rossarzt-Schule. Am 23. Februar wurde die Arminia mit den Farben Hellblau, Rot, Gold gegründet und am 18. November folgte die Obotritia mit den Farben Blau, Gold, Rot. Alle drei bildeten im Oktober 1890 den Seniorenkonvent der MRS. Es wurde unbedingte Satisfaktion gegeben, die Einführung der Bestimmungsmensur erfolgte später. Alle drei Verbindungen hatten mehr noch als die drei Verbindungen an der KWA unter dem Druck der militärischen Führung, die sie in den 1890er Jahren immer stärker vollziehende Entwicklung zur Kooperation heimlich zu betreiben. Das mag teilweise am niedrigeren sozialen Status der Rossärzte im Vergleich zu den Humanmedizinern gelegen haben. Auf jeden Fall spielte das Fachprinzip, wie bei den angehenden Militärärzten, noch sehr stark praktisch handwerklich geprägte Ausbildung als Beschlagschmiede eine gewichtige Rolle. Die Rolle als Studenten zumindest wurde den angehenden Tierärzten noch nicht zugestanden. In der Geschichte der Berliner Botschaft Obotritia heißt es dazu, dass die Einseitigkeit der Fachverbindung sowie die militärische Bindung der Mitglieder ein allgemeinstudentisches Leben nicht aufkommen ließen. Trotzdem, so heißt es an der Kelle weiter, nahm das Leben auf der Obertritenkneipe inzwischen mehr und mehr den Charakter einer studentischen Kooperation an. Man pflegte einen, wie es heißt, straffen Kneippbetrieb und einen leider sehr rauen Bierkommand, wie man etwas stolz und zugleich ein wenig zerknirscht bekannte. Der Druck der militärischen Dienststellen war gleichwohl groß. Im Wintersemester 1894-95 musste Obertritia suspendieren, um Sanktionen gegen seine Mitglieder zu verhindern. Zeitweise forderte die Inspektion des Veterinärwesens von den Angehörigen der MRS gar die Unterschrift und ein Dokument, mit dem bestätigt wurde, keiner verbotenen Kooperation anzugehören. 1896 bezog Obertritia eigene Kneippräupe in der Elsässer Straße, der heutigen Torstraße, was es Selbstbewusstsein trotzdem weiter wachsen ließ. Bedeutende Einschnitte in der Entwicklung der MRS, der Verbindung an der MRS, stellen die Jahre 1903 und 1907 dar. 1903 wurde, wie bereits berichtet, das Abitur zur Voraussetzung der Aufnahme eines Studiums der Tiermedizin gemacht. Das bedeutete eine gewichtige soziale und universitäre Aufwertung. Die alte Bezeichnung Rossarzt verschwand, wurde durch Militärveterinär ersetzt. Wenige Jahre später folgte, wie schon gesagt, das Promotionsrecht und die Bildungsveterinäroffizierkurs. Auch die Militärärzte waren eben an der Spitze der sozialen Hierarchie des preußischen Militärs angekommen. 1907 war Oberstleutnant Dreher Inspekteur des Militärveterinärwesens und gleichzeitig Direktor der Veterinärakademie. Unter seiner Ägide wurde endlich, Zitat, die drei seit langem bestehenden, erst heimlichen, dann stillschweigend übersehenen Kooperationen Zimbria, Arminia und Obertritia als schlagende Verbindung amtlich anerkannt, wie das Standardwerk das deutsche Heeresveterinärwesen im Jahre 1931 festhielt. Interessant in diesem Zusammenhang, dass die Veterinärinspektion in der offiziellen Genehmigung der drei Kooperationen ihre Hoffnung Ausdruck gab, dass, Zitat, die Verbindungen den Geist der deutschen Burschenschaft weiterhin in den Rhein pflegen sollten, Zitat Ende. In der Satzung der Obertritia, die der Veterinärinspektion immens zur Genehmigung vorgelegt werden musste, heißt es dazu folgerichtet, Zitat, Zweck der Verbindung Obertritia ist es, durch enges Zusammenleben ihrer Mitglieder die Freundschaft und den Chorgeist zu pflegen, in strenger gegenseitiger Überwachung nach dem Prinzip der deutschen Burschenschaft bei jedem Bundesbrüder vornehmlich ehrbaren Charakter und äußeren Schliff zu erziehen, in deutscher Treue zum angestammten Herrscherhaus den nationalen Geist hochzuhalten, Zitat Ende. Darauf werden wir später nochmal zurückkommen. 1910 wurde zu Kaisers Geburtstag erstmals öffentlich Küller getragen. Ein Jahr später erklärten sich drei Verbindungen zu Chors. Ein Höhepunkt besonderer Art erlebte das Chor Obertritia. Ein Angehöriger der Obertritia, der aktive Chorbursch Stuttmet Siering, durfte am 14. März 1913 anlässlich der Feier des 25-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Wilhelm II. Als Vertreter der Studentenschaft aller Berliner Hochschulen die Ansprache an seine Majestät halten. Alle sechs Verbindungen, nunmehr Chors, an den militärärztlichen Bildungseinrichtungen, entsandten Freiwillige zu den Waffen an allen Fronten des Ersten Weltkrieges. Alle Bünde mussten Verluste unter ihren Chorbrüdern erleiden. Der dramatischste Einschnitt in der Kooperationsgeschichte aller sechs Bünde war allerdings die durch die Bedingungen des Versailler Vertrags bedingte Auflösung der Kaiser-Wilhelms-Akademie und der Militär-Veterinär-Akademie zum 1. Oktober 1919. Die Bünde verloren ihre akademische Heimat. Alle sechs Bünde mussten einen Neustart wagen. Die Voraussetzungen, die Wege, die jeder einzelne Bund dabei beschritt, waren höchst unterschiedlich. Schon im Dezember 1918 erörterte der CC, das wäre Borussia, den Anschluss des SC an der KWA an einen größeren Verband. Die erste Wahl war natürlich der HKSCV. Hier traf man allerdings auf zweifachen Widerstand. Zum einen vom Berliner SC, der die Konkurrenz durch die drei Bünde um die Gunst der Studierenden an den Berliner Hochschulen fürchtete. Wie schon erwähnt, war die Großstadt Berlin ein schwieriges Keilpflaster für die Kooperation. In Berlin studierten vor allem Studenten in höheren Semestern, die eben ihr Studium abschließen wollten. Die fröhliche aktiven Zeit hatte man in einer beschaulichen Universität einer kleineren Stadt verlebt. Da waren die Militärstudenten, die dienstlich bedingt ihre komplette Studienzeit in Berlin verbringen mussten, ein willkommenes Kaltpotenzial. In der Geschichte der Berliner Burschenschaft Germania heißt es ganz ungeniert, Zitat, zum Glück gab es die Pepinière, die spätere Kaiser-Wilhelms-Akademie, die alle Semester etwa ein Viertelhundert einsemestrige Mediziner für ihr ganzes Studium an die Berliner Universität fesselte. Zitat Ende. Ähnlich verhielt es sich mit den Studenten an der Technischen Universität, sodass die Germanenchronik 1942 resümierend feststellt, Zitat, Pfeifhähne und Techniker bilden seit dem letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts das anerkannte Rückgrat der Berliner Kooperationen. Zitat Ende. Zumindest der Berliner SC war nicht erpicht auf weitere Konkurrenz. Thank you. aber auch der Künstlerverband hatte andere Pläne. Im Mai 1919 war in Hamburg eine neue, vor allem von politisch linken Parteien, als Reformuniversität mit starkem gewerkschaftlichen Einfluss geplante Hochschule gegründet worden. Hier sollte sich der ehemalige SC an der KWA als Hamburger SC konstituieren und das bürgerliche, das nationale Banner hochhalten. Eine schnelle Entscheidung stand an, auch weil nicht nur die KWR-Kurs, sondern auch der heimatlos gewordene SC der ehemaligen Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg eine neue Bleibe suchte. Bevor es hier zu einer Entscheidung kam, beleuchtet eine Aktion im März 1919, also noch vor Unterzeichnung des Versailler Vertrags, im Juni die Stimmung dieser Zeit. Im März 1919 wurde bekannt, dass eine Klausel des zukünftigen Friedensvertrages besagte, dass alle von den preußisch-deutschen Armeen in den Jahrhunderten zuvor erbeuteten französischen Truppenfahnen an die Siegernation auszuhändigen seien. Diese als besonders demütigend empfundene und natürlich auch so gemeinte Aktion wollten die Studenten verhindern. Und so läutete auch bei der Historia Borussia eines Morgens im März der Fernsprecher, wie die Chorgeschichte feststellt. Zitat: Wohlmeinendes Publikum gebraucht zur Sicherstellung der Fahnen. Man ließ sich nicht lange bitten, Versammlung vor der Universität, kleine Gruppen in Zivil, Schusswaffe sicherheitshalber in der Tasche, auf zum Zeughaus, die Nebentür steht zufällig offen, hinein die Fahnen aufnehmen, los geht's unter die Linden zum Denkmal Friedrichs des Großen, die Fahnen auf einen Haufen, ein Benzinkanister darüber geleert und die Fahnen brennen. Dazu singen die Studenten: Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. In Hamburg wird derweil die Übersiedlung der drei KWR-Kurs vorbereitet. Vor allem der AC, der Akademische Club von 1859 zu Hamburg, der ältesten Vereinigung alter Kursstudenten, wird aktiv. Unbedingt soll eine aktive hanseatisch-kursstudentische Vertretung sichergestellt werden. Geprägt wurde die Nachkriegsaktivitas und Aktivitatis durch den Typus des kriegserfahrenen Frontsoldaten. Zitat: Studentenoffiziere mit dem Band über dem alten Waffenrock in die Kollegs, nicht wenige hoch ausgezeichnet, so also immer noch wieder Kämpfer für die innere und äußere Freiheit. Zitat Ende, wie die Geschichte der Schwabenpreußen den ersten Reichswehrminister Gustav Noske, SPD, zitiert. Im März 1920 schlossen sich die Aktiven der drei Korps dem Bahrenfelder Zeitfreiwilligenkorps an, unterstützten den gegen die Republik gerichteten Kapp-Lüttwitz-Putsch. Der Putsch scheiterte nach einigen Tagen und die kleine Truppe löste sich, ohne einen Schuss abgefeuert zu haben, wieder auf. Bezeichnend ist die Selbstverständlichkeit, mit der sich die Kursstudenten diesem Putsch anschlossen. Fest überzeugt, Zitat, im staatsbürgerlichen Verantwortungsgefühl gehandelt zu haben. Im Oktober 1919 ging es dann Schlag auf Schlag. Erst rekonstituierte die Suevo Borussia am 5. Oktober, Franconia und Saxonia folgten am 11., der SC schließlich am 12. des Monats. Die drei Korps der ehemaligen KWA zu Berlin waren in Hamburg angekommen. Und auch wieder nicht angekommen. Alle drei taten sich schwer, auf neuem Pflaster Fuß zu fassen. Saxonia musste im Sommersemester 1923 aufgeben und suspendierte aufgrund aktiven Mangels. Aktive und alte Herren wurden von Franconia aufgenommen. Eine Rekonstruktion gelang der Saxonia 1930 zwar mit der damit verbundenen Übersiedlung nach Hannover-Schmünden an die dortige Forstliche Hochschule der späteren Fakultät für Forstwirtschaften der Universität Göttingen, aber nur zeitweilig. Saxonia suspendierte am 1. November 1935 und unterstützte später die NS-Kameradschaft Bismarck. Eine erneute Rekonstitution nach dem Zweiten Weltkrieg scheiterte dann endgültig. Die Mitglieder der Saxonia wurden 1956 vom Korps Brunswiger Göttingen übernommen. Das Dritte Reich erlebten die nunmehr in Hamburg und Hannover-Schmünden beheimateten ehemaligen Kurs der KWA wie die meisten Kurs und Burschenschaften. Anfänglicher Begeisterung folgt Ernüchterung und Enttäuschung über die gebrochenen Versprechen und betrogenen Hoffnungen. Zunächst aber war eine Mehrheit bereit, dem neuen Staat einen Vertrauensvorschuss zu gewähren und auch ungeliebte Maßnahmen wie die dem Konventsprinzip widersprechende Gleichschaltung oder die Einsetzung von Bundesführern mitzutragen. Über den Pfingstkongress des Kösener SC-Verbands 1933 berichtet die Geschichte des Kurs Suevo Borussia wie folgt. Zitat: In der Reichskrone fanden die Huldigungsfeier für die neue Reichsregierung statt. Der Festakt war ein einmütiges Bekenntnis zu Reichspräsident, Kanzler und Reich. Das gesamte nationalbewusste Deutschland war damals bereit, bei der Schaffung eines starken und geachteten Vaterlandes mitzuwirken. Weite Kreise vertrauten Hitler. So war die Kundgebung in Naumburg nicht etwa nur eine Verneigung von der neuen Führung, sondern ein ehrliches Bekenntnis zur Teilnahme am Staatsneubau. Zitat Ende. Der OKC 1933 wurde schließlich abgebrochen. Erste Bruchstellen mit der NS-Bewegung und ihrem Totalitätsanspruch wurden offenkundig. Das weitere Schicksal der anderen beiden Kurs am Hamburger SC ist schnell skizziert. Franconia suspendierte am 9. November 1935, rekonstituierte 1951, suspendierte 1970 endgültig und schloss 1979 einen Freundschaftsvertrag mit Brunswiger Göttingen und ging zum Teil in dieser auf. Eine Beziehung zu einer Erstkameradschaft hatte Franconia nicht. Im Oktober 1934 hat die alte Kaiser-Wilhelms-Akademie unter dem Namen Militärärztliche Akademie ihre Pforten am alten Ort wiedereröffnet. Sobibor Borussia suspendierte zwar im Oktober 1935, aber zum Wintersemester 1936-37 rekonstruierte die Gemeinschaft Studierender an der Militärärztlichen Akademie in Berlin mit jungen Aktiven unter Zustimmung der meisten alten Herren das, Zitat, Corps Sobibor Borussia mit den alten Farben der alten Konstitution und an alter Stätte, Zitat Ende. Die Geschichte des Corps hält fest, Zitat, das war keine Kameradschaft, sondern eine getarnte Fortführung des nach Berlin zurückgekehrten Hamburger Corps Sobibor Borussia, das in Berlin bis 1944 einen vollständigen Corpsbetrieb einschließlich der Bestimmungspension durchgeführt hat, Zitat Ende. Man darf hier berechtigt vermuten, dass alte Herren der KWR-Corps in der Führung des Wehrmachtssanitätswesens ihre schützende Hand über die Gemeinschaft Studierender hielten. In Ermangelung anderer SC-Corps und eines Waffenrings fochten die Corpsbrüder ihre Partien zunächst untereinander. Ein Phänomen, das wir auch bei den ersten Partien nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland beobachten können. 1941 wurde mit dem Corps Neomachia dann ein zweites Corps gegründet, mit den Farben Orange-Weiß auf Gold, um die nötigen Partien abdecken zu können. 1944 endete auch diese Phase. Die Geschichte der drei Corps im Dritten Reich, vor allem der Sonderweg, den die Sobibor Borussia beschritt, wäre eine eingehende Untersuchung wert, die aber erfolgversprechend vermutlich nur in den Archivbeständen der betroffenen Corps zu leisten wäre. Die drei Corps der Militär-Veterinär-Akademie gingen 1919 einen anderen Weg. Der Corps-Gedanke war bei keiner drei Verbindungen wirklich fest verwurzelt. Im Gegenteil, der Geist, das Prinzip der Burschenschaft, war für Obotritia sogar in der Satzung festgelegt, wie wir gesehen haben. Die Arminia nahm im April 1919 unter Aufgabe des Fachprinzips den Namen einer Landsmannschaft an, begann im Sommersemester 1919 am Paukfeld mit dem Berliner LC und wurde 1920 endgültig in die deutsche Landsmannschaft aufgenommen. Die Arminia betreute im Dritten Reich mit zwei weiteren Verbindungen die Kameradschaft Kubica. Nach dem Zweiten Weltkrieg wagte die Arminia keinen eigenen Neuanfang, sondern ging in der Landsmannschaft Thuringia im CC, der Berliner Landsmannschaft Thuringia, auf. Die noch heute die Tradition der ehemaligen Arminia der Militär-Veterinär-Akademie bewahrt. Für die Zimbria stellte sich das Problem, obwohl burschenschaftlich gesinnt, keine Burschenschaft werden zu können. Es gab schon eine Burschenschaft mit dem Namen Zimbria in Berlin und eine Burschenschaft mit den Farben grün-silber-rot existierte, die Evelia. Man hätte also Namen und Farben aufgeben müssen. So entschied sich Zimbria dem Rudolstädter Seniorenkonvent, ursprünglich Vereinigung der Corps an tierärztlichen Hochschulen bis 1910, beizutreten, wie Arminia unter Aufgabe des Fachprinzips. Dieser Verrat an den burschenschaftlichen Prinzipien wurde der Zimbria von der Obotritia gleichwohl schwer verübelt. Das Corps Zimbria entwickelte sich im RSC zunächst gut. 1929 gibt es in der Altherrenschaft Überlegungen, ein eigenes Chorhaus zu erwerben. Die Mietkosten für die alte Chorwohnung erscheinen zu hoch. Mitten hinein in diese Überlegung platzt die Köthener Krise des RSC. Der Rudolstädter Seniorenkonvent wuchs in den 20er Jahren rasant. Man war entschlossen, zu den anderen beiden älteren SC-Verbänden aufzuschließen, kämpfte um Anerkennung und Gleichberechtigung. Dazu gab man als Verband das Fachprinzip auf. An sich ein kluger Schritt. Erweiterte man doch die Keilbasis und, Zitat, öffnete sich damit für zahlreiche freie Verbindungen, deren Mitglieder ordentliche Kursstudenten zu werden versprachen. So Heinrich Diedler in seinem Aufsatz zur Geschichte des Rudolstädter Seniorenkonvents. Für den RSC kam es schließlich zur Krise, als 1929 die Corps des askanischen SC an der Gewerbeschule Köthen, einem ehemaligen Polytechnikum beheimatet, mit RSC-Corps verschmolzen werden wollten. Der RSC geriet damit an die, Zitat, Grenze seiner Integrationskraft, so wie der Diedler. 19 Corps verließen den RSC, so auch Zimbria. 1931 hatte Zimbria endlich das neue Chorhaus in der traditionellen englischen Straße in Berlin-Charlottenburg bezogen und war stärkste Verbindung auf dem Ball der Kooperationen gewesen und stand trotzdem plötzlich vor dem Nichts. Nach dem Ausflug aus dem RSC wurden die Rufe nach einem Weg in die Burschenschaft wieder lauter. Gespräche mit der Berliner Burschenschaft Arminia wurden begonnen. Das Wintersemester 1931-32 sollte das letzte aktive Semester der Zimbria werden. Am 17. April 1932 beschließt Zimmerer die Selbstauflösung und den Übertritt zur Burschenschaft Arminia.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
244 Zimmern treten der Arminia bei. Trotzdem zerreißt es die Zimbria. 21 Zimmern fallen im Zweiten Weltkrieg, 72 werden gestrichen, 71 treten aus. Es bleiben 80 in der Arminia. Die Berliner Burschenschaft Arminia ist heute vertagt. Was bleibt? Das sind die beiden Verbindungen, die noch heute bestehen. Das Corps Svevo Borussia als Fusionsbund im heutigen Corps Westfalia et Svevo Borussia in Marburg. Da sind wir in Marburg. Und die Berliner Burschenschaft Obotritia im Roten Verband. Nach erfolgreichem Neustart in Hamburg 1949 musste Svevo Borussia am 10. Dezember 1976 wegen Mitgliedermangel suspendieren. Der damalige Alternvorsitzende Helmut Züchner, Wintersemester 56-57, findet in der Kurzzeitung der Pfeifhahn aus dem Jahr 1976 drastische Worte, Zitat. Wie ist es zu unserer jetzigen Situation gekommen? Die wohl einfachsten und leichtesten Erklärungen erschöpfen sich darin, Hamburg ist eine kooperationsfeindliche Stadt, die Zeit der Kooperation, besonders der Kurs, ist abgelaufen, die Schuld aber liegt einzig und allein in der Altherrenschaft der Svevo Borussia. Schon als ich aktiv war, war unsere Altherrenschaft eine Gruppe ausgesprochen inaktiver, um nicht zu sagen, desinteressierter Chorbrüder. Zitat Ende. Es wird insgesamt eine Abrechnung mit den eigenen Chorbrüdern. Aber Züchner sieht auch Hoffnung. Zitat weiter. Sollten wir nicht den Versuch unternehmen, im Anschluss an ein wirklich aktives Chor in diesem zu neuer Aktivität zu erwachen? Durch Vermittlung fand sich zu unserer aller Überraschung Westfalia Marburg bereit, unseren Vorstellungen am weitesten entgegenzukommen. Über die Beibehaltung des Fechtprinzips gab es natürlich logischerweise keine Diskussion. Dass man unser Band und unseren Namen übernehmen will, wirkt erstaunlich. Diese bei einem Bund mit über 200 alten Herren und durchschnittlich 10 Aktiven pro Semester. Die Verhandlungen werden konkret weitergeführt. Es wird einen Fusionsvertrag geben, so schließt er. Er sollte Recht behalten. Die Verhandlungen waren erfolgreich. Am 26. November 1977 rekonstruierte Svevo Borussia, um am 1. März 1978 mit Westfalia Marburg zu fusionieren. Das gemeinsame Corps Westfalia et Svevo Borussia ist heute zumindest in seiner einen Hälfte das letzte aktive Corps der ehemaligen Kaiser-Wilhelms-Akademie zu Berlin. Die Berliner Burschenschaft Obotritia rekonstruiert 1951 trotz Verlust aller Couleurgegenstände, außer der alten Fahne, die abgetrennt von der Fahnenstange in den Westen geschmuggelt werden kann, der Zerstörung des Archivs und der Tatsache, dass die große Mehrheit der alten Herren in der DDR wohnt und keine Verbindung zum Bund halten kann. 1956 kann sogar in Berlin Nikolassee die Villa Mückel erworben werden, die seitdem Heimat der Obotriten ist. 1958 wird die Obotritia in den Roten Verband aufgenommen, 1970 wird die Pflichtmensur abgeschafft, Fechten wird bei der Obotritia fakultativ. 1988 erfolgt der Austritt aus der Deutschen Burschenschaft aufgrund grundlegender politischer Differenzen. Die Zukunft der Obotritia, der Alternvorsitzende des Bundes, alter Obotriten, formuliert es in der Geschichte des Roten Verbandes mit Stand 2015 wie folgt, Zitat, seit 2008 hat die Aktivitas im Schnitt etwa 15 Mitglieder, was für obotritische Verhältnisse sehr ordentlich ist. Der Blick zurück auf die vergangenen 65 Jahre zeigt uns, wir können mit heutigem Stand nicht garantieren, dass uns als eigenständige Berliner Burschenschaft das Schicksal so vieler Burschenschaften dieser Stadt nicht auch noch irgendwann ereilt. Was wir aber guten Gewissen versprechen, ist dies. Wir werden auch in den nächsten Jahren allen unseren Mannsbrüdern ein offenes und gastfreundliches Haus bieten. Zitat Ende. Lassen Sie mich mit diesen versöhnlichen Worten meine Ausführungen beschließen und meinen Dank anschließen. Mein Dank an die, die mir im Vorfeld geholfen haben und Türen geöffnet haben. Nur wenn ich über Verbandsgrenzen hinweg weitere Unterstützung erfahre und sich weitere Türen öffnen, kann dieser heutige Vortrag kein Ende, sondern ein Anfang für weitere Forschungen sein. Ich danke zunächst Herrn Stefan Weitzel, Brunswieger Göttingen, der mir schon im letzten Jahr eine Mütze und einen Deckel shoppen der Franconia aus dem Jahr 1911 für eine kleine Ausstellung über die KWR-Kurs an der Sanitätsakademie der Bundeswehr zur Verfügung gestellt hat. Ein längeres, sehr freundliches Telefonat sowie die Fürsprache eines alten Freundes, selbst Kursstudent, hat etwaige Vorbehalte des Kursstudenten gegenüber dem Burschenschafter ausgeräumt. Ich danke dem Vorsitzenden des Bundes Alte Obotriten, Herrn Eberhard Fuchs, für den Scan der Geschichte der Obotritia, den er eben in aufwendiger Handarbeit an mehreren Abenden für mich getätigt hat. In diesem Zusammenhang muss ich dem nun Abwesenden Michael Hacker danken, der für mich gesprochen hat, um die zurückhaltenden Vorbehalte seines Verbandsbruders gegenüber dem weißen Burschenschafter abzubauen. Und ich danke Herrn Michael Güterbock, Landsmannschaft Thuringia Berlin, der überhaupt keine Vorbehalte hatte und mir spontan angeboten hat, nach Berlin zu kommen, um mich im Archiv der Thuringia auf Spurensuche nach dem alten Corps Arminia zu begeben. Vielen Dank.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpotalk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut.